ja nicht barmherzig sein sollen zum Selbstzweck, sondern das muss ja irgendwo auch eine Zielrichtung haben. Und wenn wir uns als Gesandte in die Welt verstehen, dann ist das gut, wenn wir das barmherzig sind. Das Video, was ihr gezeigt habt, war super, hat mir sehr gut gefallen. Das werde ich bestimmt heute Abend im Gottesdienst auch zeigen, weil ich werde heute nicht viel dazu erzählen, was Barmherzigkeit eigentlich ist, wie man das zu verstehen hat und so weiter, sondern mir geht es vor allem um die Frage, wie komme ich eigentlich dahin, dass ich barmherzig sein kann, dass ich Barmherzigkeit leben kann. Also es wird nicht so sehr eine Wortauslegung von dem Wort barmherzig sein, sondern eher so eine Wegbeschreibung. Ich lese nochmal die Jahreslosung vor aus Lukas 6, Vers 36. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Im ersten Moment lese ich diesen Text, lese ich diese Jahreslosung und freue mich und denke: Yo, das ist eine Jahreslosung, die gefällt mir mal so richtig gut. Das ist ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt. Das ist eine Textstelle, die ist kurz und knackig und da gibt es nicht viel dran rumzudiskutieren, da gibt es nicht viel wegzudiskutieren. Und gleichzeitig merke ich dann, wie da so von der Seite so ein komisches Gefühl in mir aufsteigt. Weil, ja, es ist richtig, der Text erschließt sich, er ist unumstritten. Jesus sagt das und da gibt es keine Einschränkung, da gibt es kein Aber, da gibt es kein Komma, seid barmherzig, aber nur den oder jenen gegenüber. Nein, das ist einfach eine klare Geschichte, wie das hier heißt. Aber das Gefühl, was sich mir so langsam den Nacken hochschleicht, ist, wenn das so eindeutig ist und wenn das so eine einfache Anweisung oder so ein einfacher Ausspruch Jesu ist, dann müsste es doch eigentlich funktionieren. Dann müssten wir es doch eigentlich erleben. Dann müssten wir doch eigentlich darüber gar nicht mehr reden müssen. Dann müsste es doch überhaupt keine Predigt mehr zu dem Thema geben. Ich merke, dass es irgendwie oft mit dieser Barmherzigkeit nicht zu funktionieren scheint. Und zwar meine ich damit vor allem erstmal auch in meinem eigenen Leben und dann natürlich auch in unseren Gemeinden und in unseren Familien. Ich würde sogar fast behaupten, dass man oft als Kennzeichen unserer Gemeinden Unbarmherzigkeit feststellen kann. Wir haben das ja im Video auch eben gesehen, dass da so eine ganz große Spannung wahrgenommen wird. Ja, ich würde ja schon gerne, aber ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht. Ich würde gerne barmherzig sein, aber es ist gar nicht so einfach. Und ich frage mich, woran liegt das? Wieso ist es unumstritten, dass es gut wäre und gut ist, barmherzig zu sein? Und wieso ist es doch gleichzeitig so schwer, barmherzig zu sein? Und ich habe im drüber nachdenken einen Erklärungsansatz gefunden. Und es kann sein, dass es noch mehr Erklärungsansätze gibt. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Es könnte sogar sein, auch das halte ich für möglich, dass alles, was ich jetzt erzähle, völliger Quatsch ist und einfach nicht stimmt. Aber für mich ist es so, dass ich es mir damit erklären kann. Es gibt in der Wissenschaft und auch in der Theologie sogenannte Axiome. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Axiom schon mal gehört habt. Ein Axiom ist eine Grundannahme. Und zwar eine Grundannahme, die das weitere Forschen und Nachdenken in gewisse Richtungen lenkt. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass diese Axiome nicht bewiesen werden müssen, weil sie sofort einleuchten. Und Axiome sind in der Regel nicht verhandelbar. Also Beispiel 1 plus 1 ist 2. Ja? Darauf lässt sich höhere Mathematik aufbauen. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Ah, da können wir auch drum herum probieren, aber eins und eins wird immer zwei sein. Und es gibt Bereiche, da merken wir, da gibt es Grundannahmen und diese Grundannahmen, die unterscheiden sich aber. Das wird in der Mathematik normalerweise wahrscheinlich nicht passieren. Ich bin kein großer Mathematiker. Aber in so Bereichen wie Theologie, da gibt es doch auch Grundannahmen. Ob man die dann an der Stelle Axiome nennt oder nicht, das ist völlig egal, aber es geht um Grundannahmen, auf denen dann unser weiteres Forschen und Nachdenken und weiteres Theologisieren aufbaut. Und normalerweise ist das so in der Theologie, wenn ich so eine Grundannahme habe, dann gehe ich davon aus, dass ich recht habe. Und wenn jemand anderes eine andere hat, dann gehe ich davon aus, dass er natürlich falsch liegt, weil ich habe ja recht. Klar, logisch. Ich versuche das mal an einem ganz untheologischen Thema so ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Stellt euch mal vor, aktuelles Beispiel, ihr begegnet einem Menschen und dieser Mensch geht von der Grundannahme, also von dem Axiom aus, Corona gibt es gar nicht. Corona ist eine Erfindung der Eliten und sie wollen uns nur knechten. Geh mal davon aus, du triffst so jemanden. Soll ja solche Menschen geben. Und jetzt triffst du und du gehst hoffentlich davon aus, ich gehe davon aus, du gehst davon aus, es gibt Corona tatsächlich. Und du möchtest jetzt mit diesem Menschen, der davon ausgeht, Corona gibt es gar nicht, darüber sprechen, ob es sinnvoll ist, beim Einkaufen eine Maske zu tragen oder nicht. Ergibt dieses Gespräch Sinn? Nein. Von vornherein wird dieses Gespräch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil ihr von völlig verschiedenen Grundannahmen ausgeht. Ihr sprecht eine komplett unterschiedliche Sprache. Alle deine Argumente werden komplett ins Leere laufen, weil ihr von ganz anderen Grundannahmen ausgeht. Also ihr seid sozusagen auf komplett anderen Planeten. Ihr sprecht eine andere Sprache. Anderes Beispiel. Ein Mensch kann sich die Existenz Gottes nicht vorstellen. Egal, was du ihm erzählst, was Gott in deinem Leben verändert hat, bewirkt hat, er wird es nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen, weil er davon ausgeht, Gott gibt es ja nicht. Also kann Gott das nicht gewesen sein. Er findet dann Erklärungen dafür, wieso psychologisch Gebet in deinem Leben was verändert hat und so weiter. Also du kannst dem erzählen, was du willst. Wenn der auf der Schiene ist, es gibt Gott eh nicht, dann sprichst du eine andere Sprache. Dann kommt das bei ihm einfach nicht an. Man könnte also sagen, diese Axiome, also diese Grundannahmen, die sind vergleichbar mit Weichen bei den Zügen. Also die Weichen, und ich habe deswegen, jetzt wundert ihr euch vielleicht, wieso ich hier mir den virtuellen Hintergrund hier reingezogen habe. Ich sehe gerade, die Übertragung des Bildes hakt. Ich hoffe, der Ton geht immer noch im YouTube. Und ja, okay. Jetzt geht das Bild auch wieder. Also, man könnte sagen, diese Grundannahmen, diese Axiome, die sind die Weichen. Und die Weichen, die sind dafür verantwortlich, auf welcher Schiene fährt ein Zug. Und wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der auf einer anderen Schiene ist, dann werdet ihr wahrscheinlich komplett aneinander vorbeisprechen, weil ihr nicht auf der gleichen Ebene kommuniziert. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Leuten reden sollten, die anders denken als wir, die auf einer anderen Schiene unterwegs sind. Aber wir müssen uns vielleicht, wenn uns das bewusst wird im Gespräch, überlegen, wie kann ich mit der Person reden, damit das, was ich sage, auch ankommt. Und vielleicht ist es manchmal wichtig, nicht den gleichen Satz fünfmal zu sagen, damit er endlich ankommt, sondern vielleicht ist es wichtig, mal zurückzugehen zur letzten Weiche und mit der Person zusammen zu überlegen, wo stehen wir denn auf welcher Schiene? Sind wir überhaupt auf der gleichen Schiene unterwegs? Oder müssen wir, bevor wir das Thema, das mir auf dem Herzen liegt, besprechen, erstmal über die Weiche reden. Sind wir überhaupt auf dem gleichen Dampfer? Sprechen wir überhaupt die gleiche Sprache? Und mein Eindruck ist, dass es vielleicht mit der Barmherzigkeit genauso ist. Es bringt gar nichts, wenn ich von Barmherzigkeit rede, wenn der andere auf der falschen Schiene steht oder fährt. Vielleicht müssen wir auch da manchmal wieder zurück zur letzten Weiche. Und genau das möchte ich heute mit euch zusammen versuchen, weil mein Eindruck ist, es bringt gar nichts, wenn ich einfach nur nochmal erkläre, wie wichtig und wie gut es ist, barmherzig zu sein und was Barmherzigkeit alles ist. Die Erfahrung zeigt ja, es ist schon oft über Barmherzigkeit gesprochen worden. Zumindest meine ich das. Es ist in unseren christlichen Kreisen schon oft über Barmherzigkeit gesprochen worden. Und gleichzeitig ist die Wahrnehmung, es ist noch nicht so viel Barmherzigkeit in manchen Kreisen, wie man sich das wünschen würde. Und deswegen will ich heute nicht zum 100. Mal sagen, seid barmherzig und jetzt seid doch endlich mal barmherzig. Und wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, seid wirklich barmherzig, sondern wir versuchen heute mal miteinander so eine Weiche zu finden. Und vielleicht gelingt es uns sogar, und das wäre mein großer Wunsch für heute, vielleicht gelingt es uns sogar, so eine Weiche umzustellen und auf eine neue Schiene zu kommen. Also es fängt an, oder zwei Teile eigentlich, die dieser Bibeltext, die dieser Jahreslosungstext uns eigentlich vorgibt. Zwei Teile. Der erste Teil ist, seid barmherzig. Und die Frage, die damit kommt, ist eigentlich ganz eindeutig, wieso fällt es uns so schwer, barmherzig zu sein? Wieso merken wir immer wieder, dass wir da an unsere Grenzen stoßen? Die Aussagen sind doch allzu deutlich, und zwar nicht nur hier in der Jahreslosung. Wir können uns auch mal den Barmherzigkeitstext schlechthin im Lukas-Evangelium angucken. Lukas 10, der barmherzige Samariter. Ich lese mal den Text vor, einfach damit er uns in den Ohren klingelt, weil der redet, er ist eindeutig. Ja? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare. Er bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mache es genauso. Also diese Geschichte ist in sich ja schon hochinteressant und man könnte allein über diese Geschichte unglaublich viel erzählen, aber das ist ja heute nicht das Hauptthema, sondern es geht um diese Grundhaltung. Um die Grundhaltung, die in dieser Geschichte klar erkennbar ist. Und ich lese aus der Geschichte hier raus, Barmherzigkeit ist wichtiger als Recht und Ordnung. Man muss sich ja vor Augen halten, die Leute, die vorbeigegangen sind, die hatten ja äußerst gute Gründe, nicht anzuhalten. Sie hätten sich ja durch das Anhalten und Versorgen des halbtoten Mannes unrein gemacht. Und das waren ja Tempeldiener. Also die hätten sich ja ihrer Existenzgrundlage beraubt. Die wären unrein und zum Tempeldienst nicht mehr zugelassen gewesen, zumindest für einige Zeit. Diese beiden Männer waren also vom Gesetz her gesehen völlig im Recht. Aber Jesus sagt, Barmherzigkeit ist wichtiger als Recht haben. Ich gebe zu, die Bibel ist manchmal wirklich verwirrend. In der Bibel wechseln sich Berichte über Gnade, über Barmherzigkeit und Liebe mit Berichten über Krieg und Gewalt ab. Und woher soll ich jetzt wissen, was Gott sich von mir wünscht, woran ich bei Gott will? Wen darf ich jetzt verurteilen und wem gegenüber muss ich barmherzig sein? Oder kann ich mir vielleicht die Stellen rauspicken, die freundlich und barmherzig klingen und die anderen einfach weglassen? Dann wären das wären ja echte Weichenstellungen, wenn ich das machen würde. Da würde ich ja, was würde ich denn da eigentlich? In der Theologie nennen wir diese Weichen, diese großen Entscheidungen, diese Grundsatzentscheidungen, die festlegen, auf welchen Gleisen wir fahren. Das sind homiletische Fragen. Das ist die Frage der Homiletik. Die Frage und die Hermeneutik auch. Die Frage, wie wir die Bibel auslegen. Wie legen wir Bibeltexte aus? Und die Frage ist doch, dürfen wir das machen? Dürfen wir Weichen stellen? Dürfen wir uns fragen, wie lege ich die Bibel aus? Und darf ich dann Weichen so stellen, dass manche Texte irgendwie nicht mehr so viel Gewicht haben und andere dafür sehr viel Gewicht haben? Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir, können wir das? Und vielleicht überrascht es euch nicht sehr, wenn ich sage, wir machen das. Jeder Christ macht das. Wir machen das automatisch und wir machen das immer. Keiner von uns nimmt jedes Wort in der Bibel zu 100% ernst und setzt es um. Das geht ja gar nicht. Und das wollen wir auch gar nicht. Und das müssen wir auch gar nicht. Jeder von uns hat in seiner Bibelauslegung Weichenstellungen und durch diese Weichenstellungen betonen wir manche Texte und wir vernachlässigen manche Texte. Das passiert automatisch. Das ist einfach so. Das ist ganz normal. Die Frage ist, die wir uns dann an dem Punkt stellen müssen, woher kommen diese Weichenstellungen in meinem Leben und in meiner eigenen Theologie? Woher kommt diese Richtung, in der mein Zug unterwegs ist? In den meisten Fällen, so denke ich, das ist unser geistliches Schienennetz gewachsen. Wir sind irgendwie so reingewachsen in den Glauben von unseren Eltern, von der Familie, von der Gemeinde, von der Kinderstunde. Da haben wir so einzelne Weichenstellungen mitbekommen, so moralisch-ethische Grundausrichtungen. Und auf diesen Grundausrichtungen sind wir dann unterwegs. Und in den meisten Fällen klappt das auch so einigermaßen. Manchmal klappt das auch nicht so gut. Dann kann das auch schon mal passieren, dass so ein Zug entgleist oder einfach stehen bleibt. Manchmal halten wir auch inne während dieser Zugfahrt und fragen uns, wieso glaube ich denn eigentlich so, wie ich glaube? Da müssen wir aber aufpassen, manchmal, wenn wir nachforschen, dann gucken wir nur im eigenen Zugabteil und merken, ach ja, es sind noch ganz viele andere mit uns unterwegs, dann kann die Richtung nicht ganz falsch sein. Und dann fahren wir im selben Zug weiter und die Fahrt geht fröhlich voran. Es könnte aber doch auch sein, dass wir an irgendeiner Stelle eine komplette Weiche falsch gestellt haben. Oder das einfach so übernommen haben, weil wir es eben nicht anders gelernt haben. Und wir merken irgendwie gar nicht mehr, dass wir auf einer ganz falschen Schiene sind. Merken gar nicht, dass wir da Dinge in unser Glaubensleben integriert haben, die vielleicht tatsächlich überhaupt nicht biblisch sind, die sich Jesus überhaupt nicht von uns wünscht. Und vielleicht ist es in den Momenten, wo wir merken, wir stoßen uns an Bibeltexten, wir stoßen uns an so einem Bibelwort und wir stolpern darüber, vielleicht sind das so die Momente, wo wir merken, da passt irgendwas nicht zusammen. Da bin ich vielleicht gerade auf einer Schiene unterwegs, das passt doch überhaupt nicht zu dem, was da in der Bibel steht. Also ich würde ja gerne alle Menschen lieben mit Gottes Liebe, aber ich kann nicht zum Beispiel. Ich würde doch gerne ein heiliges Leben führen, aber es klappt nicht. Ich würde gerne den Heiligen Geist mehr spüren in meinem Leben, aber ich merke nichts von ihm. Vielleicht, und ich sage es nochmal, das ist nur eine Theorie, eine These, die ich aufstelle und keine Garantie für Richtigkeit. Vielleicht sind wir manchmal auf Schienen unterwegs, auf denen uns manche Bibeltexte gar nicht richtig erreichen können, weil sie eine andere Sprache sprechen, weil wir vielleicht auf unterschiedlichen Planeten sind. Wir sind ja bei der Jahreslosung und deswegen bleiben wir jetzt auch noch mal bei der Jahreslosung. Vielleicht fällt es uns schwer, barmherzig zu sein, weil unsere geistlichen Schienen auf Unbarmherzigkeit eingestellt sind. Weil wir aus verschiedenen Gründen vielleicht dieses Konzept Barmherzigkeit überhaupt nicht verinnerlicht haben. Weil wir auf einer Schiene sind, wo die Sprache Barmherzigkeit überhaupt nicht gesprochen wird. Das kann vielleicht auch verschiedenste Gründe haben. Vielleicht habe ich selber nie Barmherzigkeit erlebt in meinem Leben. Und was ich nie erlebt habe, ja, pädagogisch gesehen, learning by doing, ja, man lernt durch das, was man erlebt, Erlebnispädagoge. Wenn ich nie Barmherzigkeit erlebt habe, dann kann es sein, dass mir das Konzept Barmherzigkeit einfach so dermaßen fremd ist, dass ich es einfach nicht kann. Oder vielleicht will ich es auch gar nicht können, weil ich ja selber auch Unbarmherzigkeit erlebt habe. Und was ich nicht hatte, sollen die anderen gefälligst auch nicht haben. Ich musste damals doch auch dieses oder jenes. Wieso sollten jetzt, vielleicht kennt ihr solche Sätze aus euren eigenen Gedanken. Vielleicht sind da Weichen in unserer eigenen geistlichen Biografie gestellt worden und wir haben das nie hinterfragt, ob das wirklich stimmt. Aussagen wie, also sowas kann man als Christ aber wirklich nicht machen. Sowas kann man als Christ aber wirklich nicht glauben. Sowas darf man als Christ aber nicht sagen. Sowas darf einem Christen nicht passieren. Das sind so Weichenstellungen, die uns vielleicht auf eine Schiene der Unbarmherzigkeit fahren lassen. Vielleicht haben wir selber auch Verletzungen in uns, wegen unserer Lebensgeschichte, weil wir ausgegrenzt wurden in der Vergangenheit oder weil wir ausgegrenzt werden wegen Dingen, die uns passiert sind, wegen vielleicht einer Scheidung, wegen Fehlverhalten, vielleicht auch wegen unserer sexuellen Orientierung. Und wir erleben, dass wir ausgegrenzt werden. Und die einzige Sprache, die uns gegenüber gesprochen wird, ist eine Sprache der Unbarmherzigkeit. Und was lernt ein Kind, dem man nur eine Sprache beibringt? Selbstverständlich diese Sprache. Und vielleicht glauben wir ja, dass Christen so sein müssen. Abgrenzend, ausgrenzend. Hauptsache immer im Recht sein und alles mit Bibeltexten untermauert. Zumindest scheinbar. Aber eben lieblos. Und an der Stelle erinnern wir uns kurz an den barmherzigen Samariter. Die anderen waren vom Gesetz her im Recht. Aber Jesus sagt, barmherzig sein ist wichtiger als Recht haben. Und vielleicht leben wir so in einer Unbarmherzigkeit, dass wir auch uns selber gegenüber nicht barmherzig sein können. Dass wir mit uns selber gar nicht zurechtkommen. Und dann kommen wir dahin, dass die Bibel uns zusagt, du bist wunderbar, du bist mein Kind, mein geliebtes Kind, du bist mein Geschöpf. Aber diese Zusagen Gottes erreichen uns überhaupt nicht, weil wir es nicht glauben können, weil wir auf dem falschen Gleis sind, weil wir diese Sprache überhaupt nicht sprechen. Wir hören das mit den Ohren, aber unser Herz wird von den Worten nicht erreicht. Einer meiner Lieblingstheologen, der heißt Martin Benz und er hat übrigens einen hervorragenden Podcast. Wer sich dafür interessiert, der Movecast von Martin Benz, der lohnt sich wirklich, den mal zu abonnieren und ab und zu mal reinzuhören. Und Martin Benz, der hat so ein Schlagwort, das sagt er immer wieder. Gemeinde sollte der barmherzigste Ort der Welt sein. Barmherzigkeit, das ist eigentlich das Kerngeschäft von Gemeinde. Das ist eigentlich das Hauptprodukt, was wir haben. Und da darf keiner besser sein als wir. Das ist unser Ding, Barmherzigkeit. Und warum das so ist, das ist der zweite Teil dieser Jahreslosung. Weil euer Vater barmherzig ist oder wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist Gottes Ureigenschaft. Barmherzigkeit ist Charakter Gottes. Wollen wir jetzt also unsere Weichen auf Barmherzigkeit einstellen? Können wir denn unsere Weichen einfach so fröhlich einstellen, so wie es uns gerade gefällt? Können wir da jetzt sozusagen machen, was wir wollen? Natürlich nicht einfach machen, wie wir wollen. Aber wir können schon überlegen und versuchen, wie werden wir mit den Weichenstellungen in unserem Leben der Bibel gerecht? Wie können wir unsere Weichen biblisch einstellen? Und dazu ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Bibel sowohl in der Zeit, in der sie entstanden ist, funktioniert hat und auch heute noch funktioniert. Die Bibel ist so gesehen zeitlos, aber doch in einer Zeit entstanden. Jeder, der einen Text, einen Bibeltext in seiner Entstehungszeit gelesen hat, hat diesen Text verstanden. Die Bibeltexte sind für ihre Zeit entstanden. Vielleicht haben sie nicht alles verstanden, aber im Großen und Ganzen waren die Bibeltexte für die Menschen, für die damalige Zeit verstehbar. Und jetzt kommen wir und lesen die Texte und versuchen sie zu verstehen und wir stoßen da an unsere Grenzen, weil wir in einer ganz anderen Zeit leben, weil wir von Dingen lesen, die es heute gar nicht mehr gibt, zum Glück ja gar nicht mehr gibt. Also dann lese ich zum Beispiel, dass ein Christ seine Sklaven gut behandeln soll und frage mich, wie soll ich das denn tun? Ich darf ja gar keine Sklaven mehr haben, ja? Da kann ich ja sozusagen dem meinem biblischen Auftrag gar nicht gerecht werden. Ja? Das ist ein blödes Beispiel, ja, ein bisschen ironisch. Aber das ist ja so ein bisschen ein Bild für dieses Problem. Wir lesen von Dingen und merken, wie denn jetzt? Das passt doch überhaupt nicht. Ja? Andere Bibeltexte sprechen noch von ganz anderen Sachen, ja, die wir heute auch zum Glück nicht mehr tun dürfen. So Sachen mit Steinigen und sowas. Da sind ja, ist ja gut, dass es nicht mehr so ist. Wir stoßen aber auch dort an Grenzen, wo wir merken, dass das passt ja eigentlich mit unserer heutigen Erkenntnis gar nicht mehr so gut zusammen. Also wie soll das denn passen? Ja? Wie soll das denn gewesen sein? Ja? Wie geht das denn, dass die Bibel das so sagt, aber wir wissen jetzt einfach, da gibt es Dinge, die sind scheinbar anders gewesen. Es gibt dann auch ein paar schlaue Leute, die sagen, die Wissenschaft hat einfach keine Ahnung und die Bibel hat in jedem Wort, was sie schreibt, recht. Und die Dino-Knochen, die wurden von Gott dann in die Sedimente hineingeschaffen, damit wir heute ein bisschen Spaß beim Ausbuddeln haben oder so. Kann man sich auch alles schön zurechtlegen und zurechtbiegen, aber am Ende merken wir, die Rechnung geht nicht auf. Es funktioniert einfach nicht, ja? Und dabei vergessen wir dann manchmal, dass die Texte eben in ihre Zeit hineingeschrieben wurden und dass die Bibel zu der Gesellschaft ihrer Zeit hineingeschrieben wurde und dass die Texte dort entstanden sind, wo sie auch funktioniert haben. Mit dem Erkenntnishorizont der Menschen in Bezug auf ihre Perspektive zu Gott, zu den Göttern, auch das gesamte Sozialsystem, die Politik, die Stellung der Frau, vieles hat sich schon alleine im Laufe der Jahrhunderte, in denen die Bibel entstanden ist, verändert. Also die Bibel ist ja selber über einen Zeitraum entstanden, wo sich ganz viel verändert hat. Von Menschen, die an böse Götter geglaubt haben. Und da musste natürlich die Bibel einen guten Gott zeigen und so weiter. Also ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber die Menschen in ihrer damaligen Zeit, in ihrem Horizont, wurden von der Bibel ernst genommen. Und eine Sache, die sehen wir ganz, ganz deutlich durch die komplette Bibel durch. Eine Bewegung nach vorne. Die Bibel hat in sich eine Vorwärtsbewegung, immer eine Entwicklung hin zum Guten, zum Menschenfreundlichen. Der Glaube an den Gott der Bibel hat immer zu jeder einzelnen Zeit innerhalb des biblischen Befundes, der Glaube an den Gott der Bibel hat immer dafür gesorgt, dass es den Menschen besser ging als ohne Gott. Also rückblickend, kleines Beispiel, rückblickend. Für uns und unsere Ohren wirkt die Sache mit den Opfertieren ziemlich grausam und blutrünstig. Also was da an Blut geflossen ist auf dem Opferaltar, das ist schon immens. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was da an Blut geflossen ist, grausam. Wenn wir aber jetzt dem entgegenhalten, was in der damaligen Gesellschaft ringsherum üblich war. Da wurde nämlich auch geopfert, aber halt keine Tiere. Dann war die Botschaft des Gottes der Bibel eine absolute Erleichterung. Die Menschen haben getanzt und haben sich gefreut, juhu, wir müssen nur noch Tiere opfern. Versteht ihr? Also, und so können wir an viele, viele verschiedene Punkte in der Bibel reingehen, wo wir vielleicht auch drüber stolpern und sagen, wie kann das sein? Wie kann Gott nur dieses oder jenes? Wenn wir vergleichen, in was für einer Zeit die Bibel entstanden ist, dann sehen wir immer, überall dass die Bibel und der Glaube an den Gott der Bibel immer eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen hat. Stückweise, ja, natürlich, es kann keine moderne Gesellschaft in ein altorientalisches Land reingepflanzt werden, sondern stückweise. Gott verbessert die Situation der Menschen stückweise immer mehr. Und im Neuen Testament kommt das Ganze dann natürlich zu dem vorläufigen Höhepunkt durch Jesus, weil Gottes Ureigenschaft Barmherzigkeit ist. Und zwar von Anfang bis Ende. Und zwar nicht nur von Anfang bis Ende der Bibel, sondern von Anfang bis Ende der Weltgeschichte. Ich ändere jetzt mal kurz mein Hintergrundbild. Das ist ja quasi hier meine kleine PowerPoint, die ich hier habe. Also das ist hier also kein Bild aus der Wirtschaft, sondern ich erkläre es gleich, was ich damit auf sich hat. Wenn wir dieses Prinzip der Entwicklung nach vorne verstehen und ernst nehmen, dann können wir manche Texte ganz theologisch fundiert und mit entsprechender Weichenstellung aus unserer alltäglichen Glaubenspraxis einfach rauslassen. Also zumindest insofern rauslassen, wenn wir diese Texte wörtlich nehmen wollen. Wenn wir das Grundprinzip dahinter sehen wollen, also die Barmherzigkeit, dann können wir uns natürlich daran orientieren. Aber wenn wir eben Texte wörtlich nehmen wollen, dann können wir durch diese Weichenstellungen manche Sachen einfach sagen, das passt einfach in die Zeit, in der das damals entstanden ist. Und wir leben jetzt in einer anderen Zeit. Ich habe eben gesagt, mit Jesus hat das Ganze seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Seit Jesus sind nochmal 2000 Jahre vergangen und die ganze Gesellschaft hat sich in diesen 2000 Jahren verändert. Zum Glück. Aber eine Sache habe ich beobachtet oder beobachte ich, wenn ich die Kirchengeschichte anschaue. Ich habe den Eindruck, dass Christen an vielen Stellen verlernt haben, diejenigen zu sein, die dazu beitragen, dass durch den Glauben an Gott die Lebenssituation der Menschen verbessert wird. Diese Vorwärtsbewegung, die in der Bibel angelegt ist, die müssen wir weitergehen. Die dürfen wir weiterentwickeln. Wir müssen nicht zurückspringen auf Altes. Da steht auch manches in der Bibel, wird auch beschrieben, aber es wird für eine andere Zeit, für eine andere heilsgeschichtliche Epoche beschrieben. Wir dürfen von der positiven Entwicklung der biblischen Geschichte lernen und wir dürfen weitergehen nach oben. Ich muss mal hier, genau. Also die Entwicklung ist hier oben noch nicht am Ende, das darf noch weitergehen. Und nun passiert es aber manchmal, dass wir nicht weitergehen, sondern dass wir die Bibel lesen und dann lesen wir was. Und das ist ganz schön kompliziert, hier den Fall zu verfolgen. Wir lesen was und landen hier beim Lesen und stolpern drüber und sagen, ja, da steht doch in der Bibel, ich soll so und so leben und mit meinen Mitmenschen umgehen. Und wir missachten völlig die Entwicklung, die seitdem stattgefunden hat. Ja? Und springen einfach in unserer Glaubenspraxis auf einen früheren Entwicklungsstand zurück und nehmen den so wörtlich, als würde der für mich heute hier oben wörtlich bindend geltend sein. Wir dürfen diese Sprünge schon machen, aber wir müssen uns da überlegen, was ist denn die negative Sache, die hier zum Sturz führt und was ist denn das Positive, was Gott dem entgegensetzt? Und davon dürfen wir lernen und davon dürfen wir uns inspirieren lassen und davon können wir wachsen geistlich. Aber wichtig ist, dass wir diese Entwicklung wahrnehmen. Und dass wir merken, wie Gott in der konkreten Situation die Lebensrealität der Menschen verbessert hat. Diese Vorwärtsbewegung der Verbesserung der Lebenssituation der Menschen ist für mich zusammengefasst in dem Wort Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist gelebte Liebe. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Barmherzigkeit Gottes Grundhaltung ist. Dass Gott sich Barmherzigkeit wünscht. Augustinus hat einmal gesagt, predige das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worten. Das ist für mich auch so ein Beispiel für gelebte Barmherzigkeit. Und vielleicht ist es nötig, dass wir unsere Glaubensweichen neu stellen und uns das bewusst wird, dass diese Barmherzigkeit Gottes nicht nur ein fröhliches Anhängsel ist. Also wenn du dann irgendwie auf deiner Glaubensschiene unterwegs bist und noch ein bisschen schaffst, so einen Waggon Barmherzigkeit anzuhängen, dann ist das schön. Nein, Barmherzigkeit ist die Schiene. Das ist die Richtung, auf der wir als Gemeinde, als Christen unterwegs sein müssen. Gemeinde soll der barmherzigste Ort der Welt sein. Das soll keiner besser können als wir, weil Gott barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Wir singen 3 Lieder, wenn ich das im Ablauf richtig sehe.
Genau, wir wollen jetzt in den Lobpreisteil übergehen. Wir wollen jetzt gemeinsam